Wir kommen der Offenbarung langsam zum Schluss. Und zwar möchte ich lesen vor Offenbarung 22, Vers 10 bis 13. Und er sprach zu mir: Versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald, um mein Lohn mit mir und um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Ich denke, es ist wichtig, dass man auch versteht, wie die Offenbarung aufgebaut ist. Werdet ihr gesehen, dass der Herr am Anfang der Offenbarung letztendlich praktisch Schritt für Schritt hineinführt, zuerst der Herr Jesus offenbart. Und jetzt am Schluss, nachdem wir ja diese Abläufe, die ja eher prinzipiell sind, als so, dass man jetzt darauf spekulieren könnte, nachdem man die jetzt versteht, geht jetzt Bibel hin und zeigt nochmals zum Schluss ein paar Grundprinzipien, bevor sie das Buch abschließt. Und ich denke, das ist von großer Bedeutung. Die Offenbarung hat als Buch hauptsächlich die Aufgabe, unter anderem diese Grundprinzipien Gottes zu offenbaren. Und hier haben wir ein ganz wesentliches Grundprinzip heute Abend, das geistlich eine riesige Rolle spielt. Und zwar, man könnte es auch das Sauerteig-Effekt nennen. Und zwar, hier ist jetzt etwas, Vers 10 beginnt er und sagt ganz einfach: Er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wir sehen ja nachher dieses Prinzip der Ausreifung. Das ist ein geistliches Prinzip, auf das wir gleich eingehen werden. Aber zuerst einmal ist ganz wichtig, er sagt, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Das heißt, diese Offenbarung, diese Weissagung, wo Gott hier letztendlich seine Zukunftswege offenbart, sind von der Bibel her verständlich. Die Offenbarung ist kein Buch, das ein Geheimnis darstellt. Wir haben das ja gesehen, dass es eigentlich so gut wie kein Geheimnis gibt. Das ist eigentlich alles relativ logisch und einfach. Ich darf nur daran erinnern, wenn man ein bisschen sich in der Bibel auskennt, dann weiß man zum Beispiel, wer ist der Schwanz des Drachen? Jesaja 9, Vers 13 und 14 sagt, der Schwanz des Drachen ist der falsche Prophet. Damit ist das Bild schon entschlüsselt. Wer ist Sonne, Mond und Sterne? 1. Mose 37 sagt, Sonne, Mond und Sterne ist ist Jakob, seine Frau und die 12 Kinder. Also von daher relativ einfach. Das heißt, die ganze Offenbarung ist an für sich nichts Neues. Das ist nicht einmal eine Offenbarung. Die Endoffenbarung hatte Paulus laut Kolosser 1. Sondern er sagt hier, letztendlich, versiegle es nicht. Das heißt, es ist letztendlich verständlich. Wir können das verstehen. Und ich denke, das ist ganz entscheidend, dass das eigentlich für uns auch dann kein Buch mehr ist, wo man Angst davor hat. Das Einzige, das möchte ich betonen, das Einzige, was versiegelt bleibt, und das ist auch etwas, was wir nicht wissen können, was wir auch nie wissen werden bis zum Schluss, was als Geheimnis wie eine Decke drüber bleibt, das ist Offenbarung 10, Vers 4, und zwar das muss so sein, weil es genau vor der Entrückung stattfindet. Das heißt, damit setzt Gott vor der Entrückung eine Serie von Gerichten, die letztendlich das Ganze so, ich sag's einmal, maskiert, dass man nicht rechnen kann. Das heißt, dass die Wiederkunft Jesu Christi eine Überraschung sein wird. Und zwar, er sagt hier, Vers 4, und als die 7 Donner ihre Stimme hatten vernehmen lassen, wollte ich schreiben. Da hörte ich eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, versiegle, was die 7 Donner geredet haben und schreibe diese Dinge nicht auf. Das heißt, für die ganze Offenbarung, das ganze Buch ist entschlüsselt, ist nicht versiegelt, ist für uns vollständig begreifbar, bis auf die 7 Donnergerichte. Nie wird jemand die 7 Donnergerichte begreifen. Wenn auch jemand auftritt und sagt, ich habe Offenbarung, ich verstehe die 7 Donnergerichte, ist Unsinn, weil er sagt ganz klar, versiegle es, man kann es nicht verstehen. Das heißt, vor der Entrückung, und ich denke, da ist ganz wichtig, in Vers 6 und 7 ist ja nochmals der Zusammenhang. Dort heißt es wird keine Zeit mehr sein, und dort steht im Griechischen Chronos. Da kommt unser Chronometer her. Chronos ist immer die normale Zeit. Der normale Zeitablauf. Er sagt also, es wird keine Zeit mehr sein. Es gibt, und das ist eindeutig, wenn man den Text genau liest, es gibt für eine bestimmte Personengruppe keine Zeit mehr. sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden. Und wir wissen, wer das Geheimnis Gottes ist. Wer es ja studiert, das Geheimnis Gottes hat viele Schattierungen, unter anderem ist es die Gemeinde und die Vollendung der Gemeinde. Und er sagt hier ganz klar, die sieben Donner letztendlich, die sind davor. Und bevor das alles passiert, sind die sieben Donner. Das heißt, wir wissen gar nichts. Wir können überhaupt nicht sagen, was passiert. Vor der Entrückung werden diese sieben Donner ablaufen, die werden alles so durcheinander bringen. Da wird kein Mensch mitrechnen, was passiert. Ich sage es mal ganz hart. Wer weiß für uns zum Beispiel, ob nicht AIDS eines von den Donnergerichten ist? Wissen wir nicht. Wir wissen überhaupt nicht, was die Donner beinhalten. Das kann alles sein. Das kann ein Weltkrieg, denke ich nicht, aber das können Kriege sein, das können Seuche sein, das können Dinge an Sonne, Mond und Sterne sein. Das ist alles möglich, aber wir wissen es nicht. Also kann kein Mensch rechnen. Wir können die Zeichen der Zeit beurteilen. Ich kann aufgrund der Offenbarung sagen, wir sind relativ weit. Ich persönlich glaube, als ich sage, ich glaube, dass wir mindestens über Offenbarung 6 raus sind. Wir bereits raus. Scheiß passiert. Aber was da genau davor geht, weiß kein Mensch. Und das ist versiegelt, aber der Rest der Offenbarung nicht. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Ich möchte auch nochmal auf Teil 1 verweisen, wo man das ja auch studiert hat, was die Offenbarung für Bilder hat, wo das die ganze Entschlüsselung ja eigentlich angefangen hat. Was jetzt hier wichtig ist, er sagt hier, versiegle es nicht, denn die Zeit ist nahe. Und da steht jetzt im Griechischen wieder ein anderes Wort wie vorher bei Chronos, da steht das Wort Kairos. Und das Wort Kairos heißt eigentlich, wenn man es ganz einfach übersetzt, der richtige Zeitpunkt. Das heißt, der göttlich gewählte Zeitpunkt. Das kann auch ein menschlicher der richtige Zeitpunkt sein. Das heißt, wenn man es jetzt wörtlich übersetzen würde oder sinngemäß, müsste es heißen, praktisch der richtige Zeitpunkt oder der Zeitpunkt, wo das passieren wird, ist nahe. Und ich lese mal die ganze Bandbreite. Es heißt hier, dieses Kairos bedeutet das rechte Maß. Und zwar, da ist das Maß der Sünde voll. Muss uns einfach klar sein. Da ist von Gott her alles erfüllt. Das richtige Verhältnis. Das richtiges, rechtes, passendes, angemessene, zweckmäßige. Von Gott her ist jetzt die Stunde gekommen. So muss man das sehen, was das Wort bedeutet. Der rechte Ort, wo die Wiederkunft passiert. Der rechte Platz, der passende Punkt, der richtige Fleck, die günstige Stelle, rechter Zeitpunkt, richtiger oder günstiger Augenblick, passende, gelegene, festgesetzte, bestimmte Zeit, gute Gelegenheit, glückliche Stunde. Das Wort heißt auch zu seiner Zeit, zur rechten Zeit, rechtzeitig und so weiter. Man sieht auf jeden Fall, auch wenn man jetzt zu drittens geht, überhaupt Zeit, Stunde, Augenblick, Zeitumstände, Zeiten, Verhältnisse, Lage, Aussichten nach Zeit und Umständen. Das heißt, man muss das einfach nüchtern auch so übersetzen, dass man sagt, ganz frei würde das bedeuten, denn die Zeit ist nahe. Wenn letztendlich von Gott her die Umstände, wenn das alles eintritt, dann passiert's. Das heißt, Gott wird es so gestalten, dass wenn diese Abläufe der Offenbarung beginnen, dann wird sich Schritt für Schritt dieses ganze Offenbarungsszenario erfüllen. Und wenn es den Punkt erreicht hat, diesen Kairos, diesen richtigen Zeitpunkt, dann löst die Entrückung aus. Wir wissen ja, dass zum Beispiel eine Person die Entrückung auslösen wird. Wir wissen, wenn die Vollzahl der Heiden beieinander ist, Römer 11, 25, dann mit dieser Bekehrung praktisch schließt sich die Vollzahl der Heiden und es kann sich niemand mehr bekehren und die Entrückung wird ausgelöst. Also in dem Sinne muss man das sehen. Nicht in dem Sinne, dass jetzt hier heißt, es ist nahe. Das haben wir ja immer uns vorgeworfen, dass schon der Johannes glaubt hat, die Entrückung würde gleich geschehen. Das ist aber nicht gemeint. Das Nahe, das ist ein Wort, eigentlich vom Deutschen her ist nichts Besonderes. Räumlich, in der Nähe oder nahe heran, nahe bei, von geringer Entfernung, benachbart, naheliegend und so weiter. Nahe bevorstehend, bald kommend, auch bald nach. Zuletzt könnte es auch heißen, es hat also so eine Bandbreite, genauso wie Kairos, dass einfach alles gemeint ist. Und ich denke, das ist einfach wichtig. Gott will, dass wenn jemand die Offenbarung liest, dass er am Schluss auch sich das nochmal vergegenwärtigt. Und jetzt kommt was Entscheidendes. Wir, die Leser in der heutigen Zeit, für uns gilt natürlich diese Aussage ganz, ganz, ganz gravierend, weil bei uns alles abgelaufen ist. Das heißt, diese ganzen Prozesse sind durchgelaufen. Wir haben gesehen in den letzten Jahren, was passiert ist. Wir haben gesehen, wie Christenheit immer unvorstellbarer Maß praktisch zu Boden geworfen wurde. Wir haben gesehen, wie hier die antichristlichen Zustände massivst eintreten. Wir sehen heute weltpolitisch Dinge, die es noch nie gegeben hat. Wir sehen den Staat Israel, wir sehen den Streit um Jerusalem, wir sehen alles, was prophezeit wird. Und vor allem sehen wir, und da kommen wir nachher gleich drauf, wir sehen die Gesetzlosigkeit. Das heißt, das alles ist jetzt passiert. Die Zeit ist nahe. Wenn man jetzt wirklich sagen kann, so, jetzt ist das nahe passiert, jetzt ist alles eingetroffen, jetzt ist abgelaufen, jetzt passiert es dann wohl bei uns. Also in diesem Sinne sind auch die Stelle gemeint. Aber was mir jetzt wichtig ist, ich möchte hauptsächlich heute diesen Vers 11 betrachten. Jetzt sagt er plötzlich, obwohl die Zeit nahe ist, sagt er praktisch, das ist jetzt interessant, was würdet wir schreiben, wenn wir die Offenbarung geschrieben hätten? Ist keine Frage, ich hätte da jetzt reingeschrieben, menschlich. Und weil das so ist, weil die Zeit nahe ist, darum tut Buße. Aber das sagt Gott nicht. Und Gott sagt was völlig anderes. Er sagt, wer Unrecht tut, der tue es weiter. Wer unrein ist, sei weiter unrein. Der Gerechte sei weiter gerecht und so weiter. Der Heilige, Heilige sich weiter. Das heißt, er sagt praktisch, es wird ausreife. Er zeigt hier ein geistliches Prinzip. Und das ist dieses Prinzip der Ausreifung. Das heißt, in der Endzeit, in dieser letzten Phase, wird alles ausreifen. Sowohl das Böse als das Gute. Und jetzt sage ich es einmal so, wir kennen ja alle Römer 1, ab Vers 18, wo es heißt, eine der Formen des Gerichtes Gottes ist ein Dahingeben. Das heißt, es gibt Punkte, wo Gott nicht mehr zu den Menschen redet. Er straft sie noch nicht, sondern er lässt sie einfach laufen. Aber das ist das schlimmste Gericht, was Gott einem Menschen verordnen kann. Wenn nämlich Gott dem Menschen letztendlich einfach die Zügel schleifen lässt und er lässt ihn tun, was er will, dann kommt eigentlich letztendlich das zustande, was hier steht. Dann reift das Böse aus, dann kommt das Unrecht raus, dann kommt die Unheiligkeit raus, dann wird das Böse immer wie ein Schneeballsystem, immer stärker, immer größer. Und das ist das, was wir jetzt gerade sehen. Wir sehen diesen Prozess, der hier beschrieben ist, den sehen wir jetzt langsam am Höhepunkt zuschreiten. Aber jetzt was interessant ist, er stellt dagegen und sagt, aber der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Das heißt, es ist genau das Gleiche. Die Gläubigen gehen immer weiter in ihre Entwicklung. Das heißt, die Gläubigen werden durch diese Umstände immer mehr in die Entscheidung gestellt. Für die Gläubigen bedeutet es immer, mehr zu beweisen, dass man echt ist. Jetzt geht er mal hin und guckt die geistliche Landschaft an. In Amerika ist es so weit, das muss man sich vorstellen, dass die Scheidungsrate bei Gläubigen höher ist als bei der Welt. Das ist unfassbar. Das heißt, hier passiert etwas. Bei den Gläubigen wird dieser Ausreifungsprozess auch geschehen, aber völlig anders. Zwar bei den Gläubigen wird sich das Echte rauskristallisieren. Das heißt, dieser Zustand in der Welt, wo die Ungerechtigkeit, die Gesetzlosigkeit und die Unreinheit überhand nimmt, die wird die Gläubigen so bedrängen, dass das Echte sich erweisen muss. Das heißt, in so einer Zeit wie heute können sich die Unechten nicht lang halten, weil die Kräfte von außen zu stark werden, die kippen um. Und das ist eines der Hauptprinzipien der Endzeit, diese Ausreifung. Fordert von den Gläubigen das Letzte, da werden die Echte herausgearbeitet, sie kristallisieren sich heraus, gleichzeitig reift aber das Böse aus, es wird immer böser, auch in die Gemeinde, es wird immer bösartiger und es wird auch die Christenheit immer mehr, ich sag's einmal, einfach kaputt gehen. Und jetzt, was heute da ist, das ist, worum wir gar nicht reden, das ist eine Katastrophe. Aber ich möchte es biblisch beleuchten, Daniel 12, schon Israel wurde das verheißen. Es ist ein Grundprinzip der Prophetie. Daniel 12, Vers 10. Er redet ja in Vers 9 und sagt praktisch, diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Das heißt, jetzt kommen wir wieder zu einer ganz anderen Aussage. Die Offenbarung ist bis auf diese Donnergerichte vollständig entschlüsselt. Was aber nicht entschlüsselt ist, ist der Daniel. Sondern die Bibel sagt hier, der Daniel wird verschlossen bleiben bis zur Zeit des Endes. Das heißt, in der Endzeit wird man den Daniel verstehen, aber bis zu der Zeit wird prophetisch der Daniel genauso versiegelt sein. Aber dann plötzlich kommt die Erkenntnis. Und ich denke jetzt mal, wenn man sieht, vor allem Daniel 2, Daniel 7, dieser Staatenbund, wo es heißt, wie der Antichrist dann hervorkommt und diese Dinge, die versteht man dann. Aber jetzt kommt hier wieder das Gleiche. Nachdem das Buch Daniel abgeschlossen ist mit seiner Offenbarung, und ich möchte zu Bedenken geben, dass mit das Wichtigste, was prophetisch über Israel ausgesagt ist, in Kapitel 12 kommt, zum Beispiel die Not Jakobs aus Jeremia 30,7, das heißt diese letzte Phase, diese letzten 3,5 Jahre der Danielsche Jahre, die Not über Israel, wenn das alles geoffenbart ist, sagt er hier, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Die Gottlosen werden gottlos bleiben. Kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Er sagt also wieder das Gleiche. Der Gottlose wird seinen Weg gehen. Aber der Gläubige, und bei dem ist ein Unterschied, der wird gereinigt, geläutert und gesichtet werden. Und das Gleiche, was die Bibel hier über die Endzeit in Matthäus 24,39 aussagt, sie sagt, die Menschheit wird es nicht verstehen. Dort heißt es, ich lese jetzt schon ab Vers 37, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Sie merkten nichts. Das ist ein entscheidender Punkt für die Endzeit. Auch die Menschen, die sich in der Gemeinde Jesu aufhalten und zu dieser anderen Ecke gehören, zu dem Nicht-Echten, die in dieser Ausreifung aufgerieben werden, werden nichts merken. Und das ist mit eines der schrecklichsten Ereignisse in der Christenheit, dass du eine absolute Verblendung der Christenheit feststellst. Ist er? Man darf es ja noch sagen, vielleicht in ein paar Jahren oder in ein paar Monaten darfst du es nicht mehr sagen. Ich sage einfach so, mal ganz nüchtern. Als ich vor vielleicht, ich weiß nicht wie lang es her ist, vor 10 Jahren oder 20 Jahren, als es aufkam und du hast noch verkündigt und gepredigt, AIDS ist eine Strafe für Hurerei, da hat die Gläubigen noch Amen gesagt. Sag heute öffentlich, AIDS ist eine Strafe für Hurerei. So extrem kannst du nicht sein. Und es ist ja nicht jeder, der das kriegt, ein Hurer und ein Ehebrecher, sondern es kann ja auch sein, es ist lediglich Blut übertragen. So geht's dann los. Ich habe mal zu meinem Bruder gesagt, verstehst du? Fernseher ist nur eine Vorstufe. Ich bin überzeugt, dass das Bild des Tieres eher mit dem Computer, eher mit Handys, also mit Kleinbildern, mit Mikro zu tun hat. Aber dass man auf die Dächer in Tailfingen diese Parabolspiegel sieht und dass dort riesengroß Satan draufsteht, immer mal eiskalt sagen, also wenn man das nicht mehr begreift, was da sich abspielt, dann kann ich niemand mehr helfen. Der Teufel ist so offen, dass es noch draufschreibt. Ich habe es mal meinem Bruder gesagt, der Bruder ist genauso gekippt wie alle anderen. Sagt er zu mir, ach Karl Hermann, sei doch nicht so extrem, das ist doch bloß die Abkürzung für Satellitenantenne. Ich sage, ich weiß nicht, ich bin blöd. Natürlich ist das bloß die Abkürzung für Satellitenantenne, aber verstehst du, da steht Satan drauf, riesengroß. Ja, wie dumm müssen die Menschen überhaupt werden? Da sieht man, wie verblendet alles ist. Aber wie die Gläubigen verblendet sind. Das heißt, sie merken nichts. Auch in der Gemeinde Jesu merkt man nichts. Wisst ihr, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ich habe das schon oft gesagt und das brennt mir auf der Seele. Entweder waren unsere Väter Narren, wirkliche Narren, die sich abgesondert haben, die von der Sünde gewichen sind, die bestimmte Dinge gebrandmarkt haben, die nicht in der Sünde lebten. Oder wir sind die Narren, die plötzlich sagen, diese Dinge sind alle gar keine Sünde mehr. Ich habe meinen Bruder gefragt, da ging es darum, letztendlich wegen Ehrlichkeit, und da ging es ums Finanzamt. Und dann sagt der Bruder, ja, es steht in der Bibel, war ein führender Mann. Es steht in der Bibel, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Dann war ich schon zufrieden, hab gesagt, Amen innerlich. Und dann hat er grinst und sagt, aber, was ist des Kaisers? Und damit wollte er sagen, was des Kaisers ist, bestimme ich. Ist an dieser Gedankengang, dieser Sauerteig zersetzt die Gemeinde. Wir haben ein Volk von Hurer, Ehebrecher und Betrügern. Und vor Okkultisten. Und langsam kommt es immer mehr. Wenn ich bloß sehe, was die Gläubigen inzwischen bereit sind, paramedizinische, okkulte Mittel zu akzeptieren, dann bleibt mir die Luft weg. Darum ich sage, es ist doch völlig egal. Und wenn ein Gläubiger das treibt, ist es 100-mal mehr verwerflich, als wenn es ein Nichtgläubiger treibt. Und die Gläubiger treiben das ja selber. Also das heißt zu Deutsch, wir müssen hier wieder nüchtern sein. Wer sind unsere Väter nachher oder wir?
Man muss einfach nochmal deutlich sagen, auf dem sexuellen Gebiet, jede geschlechtliche Aktivität vor der Ehe ist Sünde. Aus. Biblisch eindeutig. Homosexualität ist Sünde. Auf bestimmte sexuelle Praktiken lässt 3. Mose, es steht vor Gott die Todesstrafe, wenn dann die Menschen sterben. Ich habe jetzt wieder einen Fall. Man kann sagen, so extrem darf es nicht sein. Das ist aber nicht extrem. Das ist Gott. Gott richtet mit dem mosaischen Gesetz den Ehebrecher. Ich habe jetzt wieder einen Fall. Habe mich erschüttert. Plötzlich erzählt man mir, oh, die Frau ist so krank. Hochgradig, also der Gott auf Leben und Tod. Ich habe mir da überlegt, ja, die Frau ist krank. Die Frau ist krank auf Leben und Tod. Was weißt du von der Frau? Von der Frau weiß ich bloß eins. Ehebruch, das weiß ich von der Frau. Ich kann nur wirklich die Aussage sagen, meine Frau hat mir das damals erzählt, was da geredet wurde. Dann habe ich gesagt, wisst ihr, von dem reden wir heute. Was man sät, wird man ernten. Es reift aus und irgendwann kommt nämlich etwas. Diese Ausreifung hat nämlich eine Komponente, die man nicht übersehen darf. Das heißt, da steckt etwas drin, im Kern, das passieren wird, und das heißt nämlich, dass Gott irgendwann die Rechnung präsentiert. Aber wenn Gott einmal beginnt, die Rechnung zu präsentieren, dann wird es schwierig. Also hier ist einfach etwas, wo das Böse ausreift. Und sie merkten nichts. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Bibel sagt, die Gemeinde ist eine Grundfeste und Säule der Wahrheit. Wenn das in der Welt passiert, in der Endzeit, ist das normal. Gehört zu der Endzeit. Aber es ist absolut unnormal, dass es in der Gemeinde passiert. Es ist einfach, es geht nicht. Und bestimmte Dinge, da müssen wir uns einfach wehren. Und zwar bis aufs Blut. Jetzt sage ich einfach etwas zur Jugend. Wir sind nicht der Hase frei. In der Gemeinde Jesu hat nicht die Jugend die Zukunft, sondern die Geheiligten. Und wenn wir die gesamte Jugend verlieren würden, wegen dem, wenn wir hart sind zu der Sünde, dann verlieren wir sie halt. Das müssen wir einfach mal so deutlich sagen. Ist mir völlig egal. Sondern ob alt oder jung, kein Anseher der Person, es geht um Sünde. Und die Gemeinde hat rein zu sein vor der Sünde. Sie hat sich zu wehren und sie hat, und wenn, notfalls gnadenlos vorzugehen. Wenn sie das nicht tut, dann passiert was. Dann kommt langsam aber sicher irgendwann das Gericht Gottes, und das Gericht Gottes trifft immer zuerst einzelne Menschen. Und das Gericht Gottes trifft im Endstadium eine Gemeinde, indem er den Leuchter umschmeißt. Irgendwann schmeißt er den Leuchter um und dann ist aus. Wenn Gott den Leuchter einer Gemeinde umgeschmissen hat, dann ist aus. Ich fürchte nur zwei Dinge, sage ich ganz ehrlich, vor Gott her. Ich fürchte nur, wenn Gott einen Menschen, ob ich das bin oder ein anderer, wenn Gott einen Menschen mal laufen lässt und dahin gibt, ist aus. Und genau das Gleiche ist, wenn er den Leuchter einer Gemeinde umwirft, dann ist aus. Da kannst du dann Gemeindewachstumsprogramme machen, da kannst du die tollsten Evangelisten einladen, du kannst machen, was du willst, das ist aus. Weil Gott sie umgeschmissen hat. Das ist vielleicht noch außerhin in der Hülle noch eine Gemeinde, aber biblisch gesehen ist sie keine mehr, die ist vorbei. Und um das geht's. Diese Ausreifung hat gravierendste Auswirkungen auf unser persönliches Leben und auf ein Gemeindeleben. Da muss man lernen, geistlich mit dem umzugehen. Aber was ganz wichtig ist, die Bibel sagt, sie merkte nichts. Die Menschheit merkt nichts. Die Gläubigen merken nichts. An dieser Frage wird sich entscheiden, wer in der Endzeit auch als Gemeinde überlebt. Bin ich tief überzeugt. Ich habe es euch erzählt. Ich war da oben auf dem Missionszelt. Gell? Sofort, kaum hat man ein paar Sätze gewechselt, sagt er, und hinterher gibt's Kaffee und Kuchen. Das ist der Zeitgeist, der einbricht in die Gemeinde. Ich sage mal, was das ist. Mir ist das völlig egal. Die Leute kommen nachher und sagen, du böser Karl Hermann, hast du wieder ketzt. Wisst ihr, was ist? Geistliche Hurerei in Reinkultur. Es ist unehrlich bis zum geht nicht mehr, wenn man die Menschen vorgaukelt, man will sie bewirten, ist nett zu ihnen. Anstatt, dass man vor sie hinsteht und sagt, komm her. Wenn du jetzt zu uns hier kommst, wir haben nur ein Ziel. Du bist ein Sünder, du fährst in die Hölle, und hier geht es darum, dass du nicht in die Hölle kommst, dass du gerettet wirst. Hier geht es darum, dem lebendigen Gott und seinem Sohn Jesus Christus zu begegnen. Es muss klar sein, wenn jemand da reinkommt. Keine Heuchelei, dass man die Leute da lockt mit Tricks und ähnlichem. Mit solchen Mitteln arbeitet die Sekte, aber nicht die Gemeinde Jesu. Wir müssen ehrlich sein. Wir müssen klar sein, dass jeder weiß, um was geht's hier. Das ist genauso, wenn man sagt, oh, jetzt müsst ihr moderne Lieder singen. Muss ich moderne Lieder singen? Wen will ich denn locker? Ich will gar niemand locker. Ich will Lieder der Erweckung singen. Ich will Lieder singen, die wirklich geistlich sind. So wie es der Paulus in Kolosser 3,16 sagt, diese geistlichen Lieder, das hat doch mit dem nichts zu tun. Das sind schon konservativste Brüder zu mir gekommen und gesagt, Herr Roman, du weißt du, wir schätzen Albstadt, aber weißt du, du sollst mal ein bisschen gucken, dass eure Lieder hier aufgepeppt werden.
Ihr Geist kennt, oder? Ich wusste, was ich sagen will.
Es ist ein Riesenproblem. Wir sind nicht modern. Ich möchte mal etwas sagen, sondern wir sind klar geistlich. Und um das geht es in der Hinsicht. Es geht um geistliche Klarheit, so schon gar nichts.
2. Timotheus 3,1. Warum? Weil Gott einen bewussten Gegenpol bildet zu dem, was in der Welt läuft. Je krasser die Welt wird, je klarer muss die Gemeinde stehen als Säule und Feste der Wahrheit. 2. Timotheus 3,1. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Da steht ein Wort, und zwar das gleiche Wort wie Matthäus 8, Vers 28. Und wenn man Matthäus 8, Vers 28 liest, das ist im Griechischen dieselbe Wortwahl. Dort heißt es, da kamen aus den Gräbern heraus Besessene und die waren sehr gefährlich. Schallepoi. Und hier steht das gleiche Wort. Das heißt also, es werden schlimme Zeiten sein, Zeiten, die genauso sind wie die zwei Besessenen. Das heißt, es wird eine Zeit sein, die vom Okkultismus geprägt ist. Wisst ihr, ich habe ein Problem. Ich war alt. Das heißt, ich bin ja früher Sportler. Und ich immer wieder, wenn ich mal ein bisschen Sport treibe, verwisst mich. Ich bin relativ oft, seltsam, aber ich bin relativ oft beim Physiotherapeut. Ich habe inzwischen, ich wechsle die manchmal. Ich gehe einfach zu jemand anders. Jetzt bin ich zum Neuen, jetzt habe ich schon Freude gehabt, weil viele Dinge hast du nicht gesehen. Jetzt habe ich schon die Hoffnung gehabt, da ist schon mal ein normaler. Du kannst heute zu keinem Physiotherapeut mehr gehen, wo nicht Akupunktur an der Wand hängt. Akupunktur ist eine chinesische Religion, Yin und Yang. Da geht es darum, um die Meridianlinie. Und zwar die glauben, dass der Mikrokosmos und der Makrokosmos in ein Gleichgewicht gehören. Also man hat es so, mit den Nadeln praktisch bringen sie wieder das Gleichgewicht zurück. Und damit ist der Mikrokosmos und der Makrokosmos wieder im Gleichgewicht. Schrein Okkultismus. Genauso ihre Diagnose, das ganze Zeug ist nichts anderes wie eiskalte Wahrsagerei. Okkultismus und Reinkultur. Das heißt, hier ist etwas passiert. Hier kommen schlimme Zeiten. Ich sage euch gar nicht, was man alles redet, was bei bestimmten Politikern passiert. Ich weiß es ja nicht, ob es stimmt. Aber wenn nur 10% stimmt von dem, was da hinter der Kulisse sich abspielt, man sagt ja in Taifingen so ein bisschen, dann gute Nacht. Also, und das heißt zu Deutsch, dann wird es finster. Es soll namhafte Politiker geben, die zum Beispiel im Koffer, wo ich meine Bibel drin habe, haben die eine Flasche mit Blut, weil sie praktizierende Satanisten sind. Da habe ich gar nichts dazu. Kann man sich nicht vorstellen, was da alles abläuft. Wir müssen einfach sehen. Und jetzt guckt mal die Weltpolitiker. Ihr dürft etwas nie vergessen. Die Endzeit ist die Blütezeit des Teufels. Und die Endzeit ist geprägt von antichristlichen geistlichen Linien. Und etwas ist ganz eindeutig. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Wisst ihr, ihr werdet angelogen an jeder Ecke, wo ihr irgendetwas kriegt, werdet ihr angelogen. Und es gibt nur einen Ort, wo das nicht der Fall sein darf. Das ist die Gemeinde Jesu Christi, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Warum? Weil dort der Geist der Wahrheit herrscht. Weil dort das Wort der Wahrheit ist, das geschriebene Wort, und weil dort der Herr der Wahrheit ist, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, weil dort der Herr Jesus ist. Das ist der einzige Platz auf der Welt, wo die Wahrheit ist und der Rest ist Lüge. Das müssen wir einfach einmal sich vergegenwärtigen. Und Geschwister, ich sage nochmals, das, was die Welt uns auch vorgaukelt, ich sehe immer mehr Gläubige, die ihre bestimmte Unzufriedenheit plötzlich beginnen, sich der Welt zuzuwenden. Lasst euch nicht das Boxhorn jagen, das ist eine Lüge, das ist ein Trick. Schon Teufel sei dreckiges Ding, wo er die Leute versucht, auf seine Seite zu ziehen. Ist Bluff. Eiskalter Bluff. Ist völlig egal, was es ist. Aber es ist Bluff. Ob es Beruf ist, ob es Ehe ist, ob es letztendlich das Finanzielle betrifft, egal was es betrifft, es ist Bluff. Immer mehr Gläubige triffst du, die haben, das machst du ihnen an, wenn du mit ihnen redest, die haben den Eindruck, sie hat was verpasst. Das geht seit mindestens 15 Jahren. Das kommt wie so eine Walze über die Gemeinde. Ich habe schon oft gesagt, ich bin erschüttert, was für eine Unzufriedenheit da ist. Wenn ich doch Jesus finde, dann kommt doch meine Seele zur Ruhe. Dann wäre ich doch zufrieden. Dann bin ich doch ein Teil der Lösung und nicht mehr das Problem. Und bei Gläubigen in den letzten Jahren wird es immer brutaler. Die Gläubigen werden immer extremer, immer schlimmer.
Das ist dieses Ausreifprinzip hier. Und es kommt daher, wenn der Zeitgeist schlimmer wird, mich nicht abgesondert vom Zeitgeist und drum passiert's. Es werden schlimme Zeiten eintreten, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Das steht wörtlich das Wort Phileo. Das heißt, sie werden sich selber seelisch lieben. Das ist es. Selbstverwirklichung. Klassische Selbstverwirklichung. Sie werden geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos. Das steht im Griechischen ohne natürliche Liebe. Nicht einmal das, was normalerweise selbst die Tierwelt hat, natürliche Liebe zu seinem eigenen, zu seiner eigenen Sippe wird mehr da sein. Unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Ich habe heute, wo ich heimgefahren bin vom Geschäft, ist Folgendes passiert, muss da bei Freudestadt irgendwo gewesen sein, da hat es einen Auffahrunfall gegeben, da ist der vordere ausgestreckt, hat das Messer genommen, hat der andere erstochen, fertig. Das ist Endzeit. Einfach ausgestreckt, den erstochen, weil er aufgefahren ist. Muss ich mir vorstellen. Unfassbar. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben, da steht wieder Phileo, sie lieben also mit seelischer Liebe das Vergnügen mehr als Gott. Und das ist die Falle auch der Gemeinde. Ich möchte nochmal eins dazu sagen. Wo die Gemeinde bedrängt wird und wo sie unterlaufen wird, ist in der Regel wieder bei der Jugend. Und jetzt sage ich es mal ganz hart. Wir müssen aufpassen, dass wir weder der Jugend noch den Alten noch den Normalen anfangen, etwas zu bieten. Die Gemeinde Jesu ist nicht dazu da, Leute zu unterhalten. Sie ist nicht dazu da, etwas zu bieten, sondern sie ist dazu da, letztendlich Gemeinde im tiefsten Sinne des Wortes zu sein. Grundfeste und Säule der Wahrheit. Da geht es ums Wort Gottes und schon gar nichts. Da geht es um die Person Jesu Christi und das ist ihre Aufgabe und der Rest ist zweitrangig. Hier müssen wir aufpassen. Eine ganz gefährliche Sache. Sie lieben mit seelischer Liebe das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht oder Gottseligkeit, da steht auch bei, ja. Das heißt, man hat immer noch einen frommen Schein, deren Kraft aber, die Kraft der Gottseligkeit, die Kraft der Gottesfurcht, die verleugnen sie. Paulus ist ganz eiskalt und sagt, von solchen wende dich ab, Absonderung. Schau, der Grund, warum wir mit manchen Gemeinden nicht zusammenarbeiten, sage ich ganz hart, ist halt so. Wisst ihr, da gehört dazu, darf ich mal Deutsch reden, dann kriege ich wieder Schläge dafür, ist mir aber völlig egal. Man macht Frauenfrühstücke. Man macht jede Form der Lockung, um die Menschen zu holen. Jede Form der Lockung. Der Bibel ist die Frau, die Gehilfin des Mannes. Das hat viele vergessen. Das muss man einfach die Frau manchmal sagen. Schwestern, darf ich sagen? Malachi steht, vor ihre Kochtöpfe steht geschrieben, heilig dem Herrn. Ich stelle fest, wie bei den gläubigen Frauen immer mehr das bröckelt. Aber die Männer sind halt besser. Der Bibel steht, die Männer sollen vorstehen. Die Männer werden immer lascher und feiger. Das ist parallel. Es geht beides parallel. Also nicht bloß Frauen, sondern die Männer sind genauso schlimm. Endzeiterscheinung. Wenn man das sich in Ruhe erguckt, dann muss man etwas sagen. Es ist im unerlösten Menschen drin. Auch diese Unreinheit, die er dann erspricht. Er sagt, diese Ungerechtigkeit, diese Unreinheit, dieses Böse, dieses Endzeitliche, das steckt drin bis aufs Blut. Jesaja 64,5. Wir sind alle samt geworden wie Unreine und alle unsere Tugenden wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter. Und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, um dich zu ergreifen. Denn du hast dein Angesicht vor uns verborgen und hast uns dahin gegeben in die Gewalt unserer Missetaten. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wenn Gott mich dahin gibt in die Gewalt meiner Sünde, in die Gewalt meiner Missetat. Und er sagt, das ist das Kleid der Ungerechtigkeit. Das ist die Unreinheit, die drinsteckt. Das ist die Sündenatur. Und der Gläubige muss, das ist ja der Grund, warum Gott Heiligung befiehlt, dass er diesen Dingen aus dem Weg geht. Das ist alles. 2. Timotheus 3,13. Jetzt kommen wir zu was ganz, ganz, ganz extrem. Ich habe es lange auch nicht erkannt, bis ich es dann erlebt habe. Ganz massiv erlebt habe. 2. Timotheus 3,13. Böse Menschen und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Ich habe festgestellt, Verführer, klassische Verführer, die andere Menschen verführt haben, die waren selber, ohne es zu merken, die waren genauso verführt, die waren reingelegt, die haben sie überhaupt nicht gemerkt. Die haben weiterhin verführt, was überhaupt noch verführbar war, waren selber aber vollkommen verkauft. Wisst ihr, was passiert ist? Ich werde es nie vergessen. Eines Tages hatten wir eine Konferenz, wo es um so einen Mann ging. Wir haben ihn gestellt. Und dann sagt der Mann, da bin ich aufgestanden, da war es aus. Dann haben wir gesagt, so jetzt ist es aus. Dann geht der Mann hin und sagt, es war so wie ein kleiner Vortrag, und erklärt und sagt, nicht der Verführer ist schuld, sondern der Verführte ist schuld. Weil der Verführte den Verführer dazu animiert hat, ihn zu verführen. Und jetzt fast verrissen. Ich bin aufgestanden und gesagt, jetzt ist es aus. Wisst ihr, das war der Höhepunkt. Öffentlich sagt es jemand. Das ist genau das, was hier geschrieben steht. Diese Sündenatur wird ausreifen, wenn drin sind. Und die Unechte werden sich demaskieren. Das, was jahrelang verborgen war, wird in der Endzeit rauskommen durch diese Ausreifung. Und dann wirst du alles sehen. Und die Verführung wird überhand nehmen. Und die Verführung wird galoppieren. Anders kann man es nicht mehr sagen. Und da Jesus hat es so deutlich gesagt, Matthäus 24, 12, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Das heißt, die Gesetzlosigkeit ist gefährlich, auch die Gesetzlosigkeit dieser Welt. Sie wird auf uns Gläubige wirken, dass die erste Liebe zum Herrn Jesus weggeht. Das heißt, es ist nicht was Neutrales, wo wir hier drinnen sitzen und unsere fromme Liedle singen und sagen, guck die böse Welt, sondern es ist was viel Gefährlicheres. Diese Gesetzlosigkeit greift auf die Gläubige zu. Sie greift sie an. Sie geht auf sie über. Darum müssen wir aufpassen. Schau, der Grund, warum eine Gemeinde letztendlich sich absondern muss, werden nachher sehen, was Gott alles will. Kolosser 3, 23. Bei dieser Sache gibt es ein paar ganz große geistliche Prinzipien, die man beachten muss. Kolosser 3, 23. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Denn ihr dient dem Herrn Christus als Sklaven. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gibt kein Anseher der Person. Also ich möchte nochmal betonen, kein Anseher der Person. Was jemand Unrecht tut, wird er erben. Und jetzt kommen wir zu Galater 6. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Galater 6, Vers 7 bis 10. Und zwar, das ist der Hintergrund hinter unserer Bibelstelle Offenbarung 22, Vers 11. Und zwar, wo kommt diese Ausreifung her? Wo kommt es her, dass der eine Unrecht tut, dass der eine unrein wird, dass immer extremer wird? Wo kommt es her, dass der Geheiligte sich heiligt, dass der Reine rein bleibt? Wo kommt es her? Galater 6, Vers 7. Ich lese jetzt mal was hier im Grundtext steht. Das kann man im Deutschen so eigentlich nicht übersetzen, aber das heißt hier, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Denn wer hinein in sein Fleisch sät, der wird heraus aus dem Fleisch verdorben ernten. Wer aber hinein in den Geist sät, der wird heraus aus dem Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit, da steht Kairos, zum richtigen Zeitpunkt, werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Und jetzt sagt er hier ganz einfach, je nachdem, auch ein Gläubiger, wo du hinsähst, wenn du ins Fleisch sähst, wenn du das immer pflegst, und beim Ungläubigen ist das ja ein Ausreifprozess, wo das Fleisch immer stärker wird, endzeitlich, durch den Endzeitgeist, wird etwas passieren. Je mehr du sähst, je mehr wirst du ernten. Beim Gläubiger, je mehr er auf die Stimme des Heiligen Geistes hört, je mehr er im Geist wandelt, Galater 5, 16, je mehr er in Christus bleibt, je mehr wird das Geistliche stärker werden und es wird ins ewige Leben münden. Er wird einen klaren Weg gehen, ist überhaupt keine Frage. Und er sagt, drum lasst uns ein Gutes tun, nicht müde werden. Wenn dann der Zeitpunkt Gottes gekommen ist, dann werden wir schon ernten, wir dürfen nur nicht ermatten. Er sagt, lasst uns jede Gelegenheit ergreifen. Ja, und jetzt kommen wir halt zu was, du siehst, wie die Gläubige immer egoistischer werden. Der Gläubige fängt immer an, sich um sich selber zu drehen, das ist ein Riesenproblem. Römer 8, 13. Da, wo ich reinsähe, da werde ich ernten. Römer 8, 13. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, ihr, die Gläubigen, er schreibt es an eine gläubige Gemeinde, er schreibt es nicht der Unbekehrte. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das heißt, er sagt hier, Heiligung ist etwas absolut Wichtiges und das hörst du nicht mehr. Du hörst höchstens von den extremen Brüderrichtungen, Heiligung macht alles der Herr. Das ist zwar richtig, wir reagieren aufs vollkommene Opfer, aber Heiligung ist eine massive Aufgabe der Gemeinde Jesu, um sich zu schützen gegen diesen Dreck dieser Welt. Es darf nicht so tun, als wäre es für uns problemlos. 1. Thessalonicher 4, 1 bis 8. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das ist der Prolog, die Einleitung praktisch zu der Entrückung. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Also er sagt jetzt hier, hier ist jetzt etwas, wo der Herr Jesus den Aposteln besondere Aufträge gegeben hat. Das heißt, dieses Gebot, das jetzt folgt, ist ein direkter Befehl Jesu an die Apostel für uns. Also nochmals, das steht jetzt nicht in Evangelien, sondern er sagt hier, der Herr hat den Aposteln einen besonderen Auftrag gegeben, sie sollen das die Gemeinde lehren. Und das kommt jetzt. Denn das ist der Wille Gottes. Wird nochmal betont. Ein Auftrag Jesu, der Wille Gottes. Also letzte Stufe des Ernstes. Eure Heiligung. Es gibt im Griechischen zwei Wörter. Hagiasmus, Heiligung, ist ein Prozess. Hagiosyne, das ist letztendlich der Zustand. Aber das, was hier gemeint ist, ist ein Prozess. Das heißt, ein Leben, das man führt, ein Wachstum in diesen Dingen. Und da heißt es, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Da steht Pornoia, das ist letztendlich das Wort für Hurerei. Also erstens mal zum Unmoral, dass ihr euch der Hurerei enthaltet oder der Unzucht, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß, und Gefäß ist in der Bibel immer der Leib, in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Wisst ihr, was das heißt? Zu kontrollieren. Enkrataia ist das griechische Wort, die letzte Frucht des Geistes, Kontrolle. Kratos ist Kontrolle, perfekte Kontrolle ist Kratos. Das heißt, die Bibel sagt hier, es ist absoluter Wille Gottes, dass Heiligung geschieht, dass ein Mensch nicht bloß von der Unzucht sich enthält, sondern dass sein ganzes Gefäß, sein Körper praktisch in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz nimmt. Das heißt, dass er das annimmt. Das hat er nicht von Natur aus. Das hat er nicht. Das ist ein geistlicher Kampf. Er muss es in Besitz nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden. Dort ist das normal. Jetzt kommt schon ein Punkt. Wisst ihr, ich sage es mal ganz hart, wenn manche christliche Zeitungen plötzlich schreiben, ein Gläubiger kann Ehebruch begehen. Das kann ihm passieren. Ja, was macht er denn dann? Ich darf jetzt nicht sagen, was ich denke. Aber ich möchte lieber nicht zugucken, was im Preisgericht Jesu Christi auch mit so einem Gläubigen, der sowas verbreitet, passiert. Wenn ich der Autor dieser Zeitschrift wäre, hätte ich völlig anders geschrieben. Hätte ich geschrieben, laut 1. Thessalonicher 4 ist das für einen Gläubiger vollständig radikal ausgeschlossen. Wenn es je irgendwann einmal passiert, ist es die absolute Weltkatastrophe und du spielst mit deinem ewigen Leben und du weißt nicht, ob Gott dir Sünde nochmal Buße gibt. Also ist das für einen Gläubiger tabu, radikal. Das muss klar sein. Dann ist die Finger weg und zwar radikal, weil hier ist ein doppelter Befehl, der Wille Gottes und der Befehl Jesu Christi. Jeder Heiden, wenn die Heide das machen, die Welt ist normal. Aber jetzt kommen die Gläubiger, schreiben Bücher. Die Bücher der Gläubigen sind teilweise der größte Dreck. Ich habe mal ein E-Buch gekauft von Gläubiger, von einem Mann, der einen großen Namen hatte. Wisst ihr, was das war? Es war die größte Hurerei, die ich je gelesen habe. Das Buch ist eine Katastrophe, das hast du überhaupt nicht gemerkt am Anfang. Am Schluss sagt er, oh, wenn du es vom Gewissen her kannst, dann treib halt ab. Muss ich mal vorstellen. So weit ging das. Ach, wenn das Kind, wie man weiß, ist behindert und dann trieb ab. Ein führender Mann in der evangelikalen Welt. Unfassbar. Jetzt kommt er aber weiter und sagt, und das Nächste, Begierde des Körpers. Das heißt, hier wenn man in der Sexualität hier praktisch sich gehen lässt, Sexualität gehört in die Ehe, dort ist ja in Ordnung, ist es gut. Aber hier sagt er, wenn es in der Form der Unzucht passiert, das was Gott verboten hat, dann ist es elend gefährlich. Und das Nächste, nicht mit leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt, dass niemand zu weit geht und seinen Bruder in dieser Angelegenheit übervorteilt. Denn der Herr ist ein Rächer für all diese Dinge, wie wir euch zuvor geschrieben und ernstlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb, wer dies verwirft, dritte Meinung. Scheint einer der wenigsten Texte, wo ich drei klare Befehle Jesu und Meinungen habe. Wer dies verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Muss ich mir vorstellen. Und er sagt jetzt hier, das Zweite ist jede andere Form der Gier, die bewirkt, dass ich beginne zu betrügen, sagt er hier. Übervorteilen. Wisst ihr, da kommen Brüder zu mir und sagen, namhafte Brüder, die wirklich aus Glauben leben und fürs Reich Gottes arbeiten und sagen, wir haben ein Problem, unsere Verwandte, auch gläubig, da geht es ums Erbe, da wird man eiskalt über den Tisch gezogen. Wird betrogen. Und ich muss trotzdem sagen, das darf ich nicht wehren. Sondern du musst auch meinen, aber dann aus, musst du gefallen lassen. Wobei, wenn natürlich nur guckt, ist wirklich ein Gläubiger, dann ist ein bisschen eine andere Ebene wie bei Ungläubigen. Weil die Bibel ganz klar lehrt, wenn dir ein Ungläubiger Böses tut und dir an dir sündigt und schlägt dich auf die linke Wange, dann musst du ihm die rechte hinhalten. Wenn aber es ein wirklich Gläubiger ist, jetzt nicht bloß jemand, der sagt, er ist gläubig, ein wirklich Gläubiger, und er geht womöglich noch in die gleiche Gemeinde, oder du hast Zugriff, es ist eine befreundete Gemeinde, und er ist hier, dann sagt die Bibel ganz klar, Matthäus 18 und so weiter, dann sollst du ihn unter vier Augen stellen, dann sollst du ihn mit einem Zeugen stellen, dann sollst du es der Gemeinde sagen, wenn er nicht auf dich hört, die Sünde ist eindeutig, dann halt ihn wie ein Heide, du musst dich absondern von der Person. Das möchte ich betonen, das gehört dazu. Aber du kannst nicht zum Richter gehen und den anzeigen, dass wir uns richtig verstehen, das geht nicht. Aber man sieht hier, die Bibel sagt ganz klar, diese Ausreifung, diese ist gefährlich und es ist ein Dauerauftrag der Gemeinde, dass sie sich heiligt, dass sie auf der anderen Seite bleibt. Wir haben ja in der Offenbarung 22 einfach nur zwei Bereiche. Wir haben den Bereich des Bösen, das ausreift, wir haben den Bereich des Guten, das ausreift. Das heißt, Heiligung ist an und für sich die Ampel, die Wegkreuzung, wo man sich entscheidet, links oder rechts. Das ist der Wille Gottes für die Gemeinde, vor allem in der Endzeit. Wenn wir weitergehen. Wenn jemand in dieser Art und Weise lebt, dann passiert in der Regel etwas. 1. Petrus 4,4. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebenden und die Toten zu richten. Geschwister, es darf uns nicht befremden, wenn du einen klaren Weg gehst, wenn man dich dann lästert. Das ist einfach so. Ich habe es ja schon mal erzählt. Ich bin schon auf dem Finanzamt gewesen und ich hatte 213 D-Mark damals noch, glaube ich, hatte ich Kosten. Die habe ich reingeschrieben. Sagt der Finanzbeamte zu mir, schreiben Sie 600 rein. Das sei, wie meinen Sie das? Da sagt er, schreiben Sie einfach 600 rein. Weil wir gucken bis 600 nicht nach, das ist der Freibetrag praktisch. Ich sage, wie ist es? Ich habe 200. Schreiben Sie 600, nein, wir gucken es nicht nach. Ich habe zum Glück Jesus unser Schicksal dabei. Manchmal seltsam. Ich habe noch mit ihm geredet, der ist rot geworden. Knallrot. Aber das siehst du, die Menschheit ist, das steckt drin, bis aufs Blut. Aber wir Gläubige nicht. Das ist der Unterschied. Der Unterschied ist nicht. Nein. Das wichtigste Wort, was der Gläubige lernen muss, ist drin sein. Nein. Es wird noch viel schlimmer werden. Gerade erzählt. 1. Johannes 3, Vers 7. Und Vers 10. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dann Vers 10, denn daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, der ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Wisst ihr, wir haben eine Form von Gnosis. Wir haben eine Form, wo die Gläubiger mit dem Hirn allem zustimmen. Wo die Gläubiger fromm rausschwätzen. Aber auf das kommt es nicht an, sondern es kommt geistlich darauf an, was ich ganz praktisch tue. Das Verhalten. Wisst ihr, an dem zeigt sich's, ob ich betrüge, ob ich nicht betrüge. Von dem wird alles abhängen. Nichts geschwätzen, das, was passiert. Offenbarung 19, Vers 8. Während der Volk sagt, wer gerecht ist, übe weiter Gerechtigkeit. Wo kommt die Gerechtigkeit her? Was ist das Geheimnis? Es heißt hier, es wurde ihr, nämlich der Frau oder dem Weib des Lammes, der Gemeinde, es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden. Rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Da steht ein Wort, das heißt die Kaiomata. Das Wort bedeutet nicht nur Gerechtigkeit, sondern es bedeutet zu gleichen Teilen mindestens die gerechten Taten. Das heißt Gerechtigkeit, die was hervorbringt. Das ist hier gemeint. Und das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und ein Unterschied zwischen dem, der Gott nicht dient. Und dieser Unterschied wird in der Endzeit immer krasser werden. Der wird sich zeigen in vor allem Dingen der Unreinheit, der wird sich aber zeigen in Dingen der Gier, in Bescheidenheit jeder Form. Der wird sich zeigen, ob jemand sich um sich selber dreht, es wird sich zeigen, ob jemand wirklich selbstlos Gott dient und der Gemeinde dient. Das heißt, alle die anderen Dinge sind letztendlich am Teufel sei Spielwiese. Wo der Teufel dann letztendlich die Menschen verrückt macht. Hebräer 12, Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann unter Heiligung. Und die niemand den Herrn sehen wird. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ich möchte einfach nochmal betonen. Predigt niemand mehr. Das ist ja eigentlich interessant. Wenn jetzt jemand reinkommt, ich sage ihm, du musst die Sünde lassen. Das ist doch nicht schön. Wenn ich reinkomme und sage, Jesus liebt dich. Jesus wird dir helfen. Du wirst deine Probleme. Das gefällt doch jedem, oder? Da fängt doch jeder an, das wäre auch was für mich. Ich habe Probleme, habe ich genug. Muss ihm immer den Preis sagen. Muss sagen, wenn du Gott dienst, dann hast du den Teufel zum Feind. Wenn du Gott dienst, hast du die Finsternismächte zum Feind. Wenn du Gott dienst, hast du die Welt zum Feind. Wenn du Gott dienst, hast du eventuell deine Verwandtschaft zum Feind. Hast du eventuell deine Kollegen zum Feind. Muss nicht immer sein, aber es kann passieren. Man muss den Preis der Nachfolge dem Menschen sagen und letztendlich sagen, wenn du Gott dienst, dann hat es einen Preis und der heißt Heiligung. Ich verdiene mir das ewige Leben nicht, ich habe es geschenkt bekommen. Aber die Folge der Erlösung ist, dass man Heiligung praktiziert, ist der Wille Gottes. Ich einfach sage, wenn man oft fragt, was ist denn der Wille Gottes? Relativ einfach, zuerst mal Heiligung. 1. Korinther 1, 30. Denn durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, Wiedergeburt, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das heißt, er ist meine Heiligung. Das heißt, so wie ich zum Herr Jesus stehe, so wie ich sein Opfer begreife, so wie ich sein Opfer annehme, von dem aus wird es einfach kommen. Wisst ihr, darf ich mal deutlich reden. Wenn du wissen willst, was ein Gläubiger wert ist, dann guck seine Bibel an. Dann weißt du, was er wert ist. Ist interessant. Wenn du Versammlung hältst, wo stur biblisch lehrmäßig oder irgendwas stur biblisches gebracht wird, das reizt die Leute nicht. Wenn du aber irgendwas Sensationelles bringst, da sind sie Feuer und Flamme. Da können sie nicht mehr halten. Das ist brutal. Ich habe natürlich einen Nachteil. Ich bin früherer Pfingstler. Mit Erlebnis kannst du mich nicht mehr reizen. Aber ich stelle immer mehr fest, wie die Gläubigen, die nicht aus dieser Ecke kommen, relativ leicht reizbar sind mit Erlebnissen, mit Sensationen, mit solchen Dingen. Also ich möchte mal sagen, Paulus sagt, lasst uns ein ruhiges, da hat er am Sonntag gesagt, lasst uns ein ruhiges Leben führen. Das ist das Ziel. Ein ruhiges Leben. Bescheiden, unscheinbar, vielleicht für die Welt eher hinterwäldlerisch, ein ruhiges Leben, nicht spektakulär. Alter Gemeinde, nicht spektakulär. Der alte Bruder hat immer gesagt, Schwarzbrot gibt's zum Essen. Und nicht seine Törtchen. Seine Törtchen ist nicht schlecht, aber wenn du jeden Tag seine Törtchen kriegst, hat es zwei Auswirkungen. A, wirst krank, B, gehst du auseinander. Ist keine Frage. Bei Schwarzbrot ist gerade das Gegenteil der Fall. Das ist gesund, das ist ernährt dich, schmeckt vielleicht nicht immer so gut, aber das ist der richtige Weg. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass der Gläubige normal ist. Und Jesus ist meine Heiligung. Das heißt, es dreht sich alles um den Herr Jesus. Wisst ihr, die Gläubigen wollen immer Sensation. Ich habe das gewusst. Ich habe es gewusst. Es war mir auch völlig egal. Als der Johannes Rammel da war, habe ich schon gewusst, der kommt zu mir. Ich habe gesagt, weißt du, Karl Rammel? Zu Deutsch, immer Sensation. Immer wollen sie den katholischen Priester da vorne stehen sehen. Er hat gesagt, ich sehne mich danach, ein normaler Gläubiger, also, ich sind meine Worte, ich sehne mich danach, normal zu verkündigen in der Berufung, wie ein Gläubiger es tut. Da habe ich gesagt, kannst du am Sonntag machen. Na, ist schon klar. Und da sagt, lass doch viele sitzen, die denken, jetzt kommt die Sensation, jetzt kommt der katholische Priester. Dann kam mal kein katholischer Priester. Dann kam ein Gläubiger, der was ganz Normales predigt hat, was wir auch predigen. Und trotzdem war es richtig. Ihr begreift, was ich sagen will. Es geht nicht darum, immer was Besonderes zu haben, sondern für die Gemeinde Jesu ist die Bescheidenheit, das Normale, das Gedämpfte, das normale Christenlebens, normale. Auch nicht die spektakuläre Berufung. Ich habe mich am Sonntag gefreut, wo der Manfred da war. Das ist ein Termin, der Hals über Kopf fast in Nacht und Nebel blitzartig geboren ist. War gar nicht geplant, so wie es jetzt gelaufen ist. Es war viel später geplant. Ich bin überrascht worden von der Ausreise. Ich habe mich völlig überrascht. Ich habe einen Schock gehabt, wo ich mitgekriegt habe, dass er am Sonntag verabschiedet wird. Oder bin erschrocken, weil ich denke, da jetzt ist mir was raus. Aber es ist etwas, als ich ihn dann berichtet habe, habe ich gedacht, wunderbar, dass der Mann eine echte Berufung hat, so schmort. Aber da habe ich drin geguckt, habe ich gedacht, aber ich nicht. Das ist ja so oft die Gläubigen, wenn sie das von Mission hören, dann werden alle fiebrig. Wisst ihr, es muss einer da bleiben. Sagen wir hart, es muss einer da bleiben. Es muss einer Gesangbücher verteilen. Es muss einer Kopien machen. Es muss einer die Leute begrüßen. Es muss einer Einleitung machen. Du musst Leute im Chor singen lassen, du musst letztendlich Leute haben, die Zeugnis geben auf der Straße, du musst Leute haben, die hier predigen, es muss alles da bleiben. Wisst ihr, und wir sind das größte Heideland wahrscheinlich in Europa, Deutschland. Ja, Franzosen sind noch schlimmer, aber statistisch. Vielleicht haben wir sie schon überholt inzwischen. Auf jeden Fall, normal. Heiligung, Jesus ist meine Heiligung. Ich lebe in einer normalen, im geheiligten, normalen Leben, unscheinbar, ohne spektakuläre Dinge. Sprüche 4,18. Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichtes, das immer heller wird bis zum vollen Tag. Der volle Tag, die Entrückung. Der volle Tag, die Begegnung mit dem Herrn. Jetzt sagt die Bibel, der Pfad des Gerechten, der wird immer heller werden bis auf den Tag der Entrückung zu. Und das ist gemeint mit dem Wachstum. Er reinigt sich weiter, er heiligt sich weiter. Wisst ihr, das Ding ist ja so, je düsterer die Welt wird und je mehr ein Gläubiger sich heiligt und reinigt und diesen geistlichen Weg geht, je krasser wird der Unterschied. Je mehr leuchtet er in dieser Welt. Das ist nämlich hiermit gemeint. Es ist nicht so, dass der Gläubige jetzt sich steigert und nochmal einen draufsetzt und noch heiliger wird, sondern er ist nur normal. Er heiligt sich nur ganz normal. Er bleibt nur wie ein normaler Gläubiger, macht gar nichts Besonderes. Aber wenn die Welt immer finsterer wird, leuchtet es immer heller, immer krasser. Und das ist das, dieser Wachstumsprozess. Es geht immer mehr auseinander, die Schere. Sprüche 9,9. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Belehre den Gerechten, so wird er noch mehr lernen. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Das heißt, es nimmt normal zu. Und wenn ein Gläubiger dann zurechtgewiesen wird, dann nimmt es nochmal zu. Das heißt, auch die Erziehungsmaßnahmen Gottes schleudert einen wahren Gläubigen nicht aus der Bahn, sondern sie lässt ihn zunehmen. Wisst ihr, jetzt möchte ich was zur Ehe sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe mal einen Bekannten gehabt, der hat immer gesagt, wenn man was verspricht, muss man es ja auch nicht noch halten. Das war seine Haltung. Es gibt Menschen, die stehen hin bei ihrer Ehe und sagen, bis dass der Tod uns scheidet. Die gehen hin, versprechen vor Gottes Angesicht bis zum Ende. Also, sei es immer vorsichtig. Wenn man das alles sieht, dann muss ich eiskalt sagen, Endzeit heißt Auflösung. Endzeit heißt, diese Dinge werden alle billig. Aber jetzt sage ich es mal hart. Dass das in die Reihe der Gläubiger bricht, ist für mich ein Schock. Die Gläubige hat versprochen, bis zum Schluss.
Vor Gott.
Darf ich mal fragen, wie ernst nehmen wir eigentlich noch Gott? Dass ein Gläubiger überhaupt auf so eine wahnwitzige Idee kommt, ist ja völlig ausgeschlossen. Die Bibel erlaubt, wenn zum Beispiel jemand völlig entgleist und wenn Hurerei und bestimmte Dinge passieren, erlaubt die Bibel in Extremsituationen eine räumliche Trennung. Es erlaubt sie. Aber so wie es in der Welt zugeht, dass einfach mir passt der Mann nicht mehr oder mir passt Frau nicht mehr, ich weiß, ein Prediger, ein namhafter Prediger, da läuft, weiß man nicht mal, Vater von 6 Kindern, plötzlich ist er weg. Mit einer anderen Frau. Ja, was passiert da? Ihr versteht, was ich meine. Du musst als Gläubiger dein Hirn praktisch 100% Gott auf den Altar legen. Da darf nicht einmal ein Gedanke in sowas durchs Hirn gehen. Das ist Heiligung. Und je mehr die Welt verrückt wird und je mehr sie das alles treiben, musst du sagen, nein, mit einem stählernen Wille, nein, ausgeschlossen, ich gehöre zu der anderen Seite, ich gehöre zu Offenbarung 22,11 zum zweiten Teil, zu denen, die gereinigt werden, zu denen, die geheiligt werden, die es nicht tun. Die Welt ist tut, ist was anderes. Die sind sowieso weg. Wisst ihr, und dann, Daniel 12 haben wir vorgelesen, dann wird es zunehmen, dann wird das Geistliche wachsen, dann wird die Erkenntnis zunehmen, dann kommt der Gläubiger langsam in die richtige Bahn. Natürlich wird er sich immer mehr unterscheiden, das ist einfach so. 2. Petrus 1, 3 bis 8. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur Gottseligkeit oder Wandel in der Gottesfurcht, wie man es übersetzen will, dient, durch die Vollerkenntnis dessen, der uns berufen hat. Und dann erklärt er hier und sagt praktisch, du musst jetzt praktisch Schritt für Schritt vorgehen. Er sagt, setz alle Eifer daran, Vers 5. Reich im Glaube die Tugend dar, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung die Standhaftigkeit, in der Standhaftigkeit die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht die Bruderliebe, in der Bruderliebe die Liebe. Jetzt sagt er, wenn diese Dinge nicht bloß da sind, sondern zunehmen, und wer predigt denn das heute? Ich sage immer, das ist das Hochhaus Gottes. So wird der Haus baut geistlich. Sag doch den Leuten immer, frag doch immer die Gläubigen, was ist Tugend? Was ist denn Tugend? Das weiß doch keiner mehr. Wenn ich heute zu einem jungen Mann sage, du bist jung, du bist allein, da ist eine junge Schwester, die ist jung, sie ist allein. Da ist eine Bibelstunde, die ist abends, bei Nacht. Du nimmst mit dem Auto, sie in deinem Auto, fährst bei der Gemeinde vor, steigst mit ihr aus und nach der Bibelstunde steigst du mit ihr ein und fährst mit ihr weg. Wisst ihr, was es ist? Unschicklich, biblisch. Tugend wäre, zu sagen, lass uns einen Dritten suchen, der mit Gott, das unanstößig ist, oder fahr mit einer Schwester. Begreift? Wenn du das heute den Leuten sagst, die lachen dich aus, auch die Gläubigen. Die lachen dich aus. Gott hat sich nicht geändert. Sondern wir haben uns geändert. Der Zeitgeist ist in die Gemeinde reingekommen. Und diese Offenbarung 22,11 Stelle, da verwischt es, das geht ineinander. Das ist wie wenn du frisches Wasser und dreckiges Wasser hast. Wisst ihr, habt ihr schon mal gesehen, was passiert, wenn frisches und dreckiges Wasser zusammenkommt? Wisst ihr, wer sich durchsetzt? Der Dreck. Und so ist es im Geistlichen auch. Der Dreck setzt sich leider durch. Das ist ein Problem. 2. Korinther 4, 15. Aber jetzt, Paulus entwickelt das nochmal ganz anders. Und zwar, er sagt hier, denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Wisst ihr, und jetzt sagt Gott plötzlich was ganz anderes. Er sagt, in dem Moment, wie das bei dir persönlich zunimmt, diese Heiligung, dieses Leben in der Bescheidenheit, dieses Leben in der Linie Gottes, dieses Leben dem Lamme nach, je mehr das zunimmt, je mehr du Gnade hast, die Bibel sagt, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade, je mehr die Gnade Jesu Christi bei dir zum Ziele kommt, passiert etwas, wird etwas passieren, dass nämlich die vielen um dich rum, die Gläubiger, den Dank überfließen lassen zur Ehre Gottes für dich. Wegen dir. Jetzt sage ich mal bockelhart, wenn in der Gemeinde Jesu so viel Unzufriedenheit ist, dann ist es auch wegen dem. Weil es sehr wenig Grund gibt, Gott zu ehren wegen den Gläubigen.
Ich lese Johannes 1, 16 nicht, das ist die Stelle wegen der Gnade. Ich lese 2. Korinther 4, 17 dazu. Er sagt hier, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Was sichtbar ist, ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, ist ewig. Das heißt, wenn der Gläubige begreift, dass er für die Ewigkeit lebt und dass das, was er hier auf der Erde ist, nur ein kurzer Übergangszeitpunkt ist, wo er lediglich einen Übergang hat, dann begreift er letztendlich, hier gilt es, dem Lamme zu folgen, wohin es geht. Hier gilt es, sich selber zu verleugnen. Wer predigt denn das so? Der Herr Jesus sagt, wer nicht sich selber verleugnet und sein Kreuz aufnimmt, der kann praktisch nicht sein Jünger sein. Ja, was heißt denn das, sich selbst verleugnen? Das ist doch so einfach, das haben die Leute überhaupt nicht begriffen. Das liest man runter wie ein frommes Sprüchlein. Wenn ich sage, dass ich mich selber verleugne, dann heißt das zum Beispiel, dass ich Lust zu einer bestimmten Sünde habe und Nein sage, das ist verleugnen. Ich sage Nein zu mir, ich sage Nein zu meiner Lust, ich sage Nein zu dem, was mich reizt, sei Nein. Das ist letztendlich Verleugnen. Das ist Heiligung. Wisst ihr, wenn dann der Teufel anfängt, die Gläubigen verrückt zu machen, plötzlich, ja was, so passt, jetzt will man ausbrechen, jetzt will man auch als gläubige Frau oder als gläubiger Mann leben, dann muss ich sagen, Verleugner heißt Nein. Und sagt der Jesus ganz klar, wer das nicht tut, dass er verleugnet, der kann überhaupt nicht der Jünger Jesus sein. Das heißt, Nachfolge ohne Verleugnung gibt es gar nicht. Und jetzt muss man auch die Leute in der Evangelisation predigen. Und wenn du dich bekehrst, dann wisse, was auf dich zukommt. Dann hast du dich zu verleugnen und zuerst noch am Reich Gottes zu trachten. Man bekehrt sich weniger. Bin ich tief überzeugt. Aber die, wo sie bekehren noch, mit der Botschaft, die bekehrt sich echt. Und auf die kommt es ja nicht, auf die andere. 2. Korinther 7, 4. Paulus sagt, ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Du findest immer mehr Gläubige, die, wenn Bedrängnis kommt, alles hinschmeißen und sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und der Herr und warum. Und die Bibel sagt gerade das Gegenteil. Der Paulus sagt, je mehr von dem Druck kommt, je mehr fließe ich über in meiner Bedrängnis. Da ist doch irgendwas anders gepolt. Wisst ihr, wo das gepolt ist? Im Hirn. In der Einstellung, in der Gesinnung, wenn ich mich selber verleugne, dem Lamme folge, wohin es geht, das ist eine ganz andere Einstellung, dann lebe ich völlig anders. Wisst ihr, was der Zehnte ist? Das ist nicht neutestamentlich. Neutestamentlich ist der Zehnte. Wisst ihr, was Zehnte ist mathematisch? Ich bin Mathe nicht so gut, jetzt habe ich 10%. Wisst ihr, was neutestamentlich ist? 100. Aber jetzt kommt was Zweites. Wisst ihr, wir sind ja billig. Wir speisen Gott ab. Ich frage jetzt einfach einmal, gibst du den Zehnten von deiner Zeit? Wisst ihr, wie viel das sind? 24 Stunden, 10% davon. Könnt ihr leicht ausrechnen. Zwischen 2 und 3 Stunden pro Tag. Für Gott. Wenn ich sage, dass ich jeden Tag die gesamte Gemeinde Kopf für Kopf durchbete, dann hat es auch Gläubige, die glauben mir das nicht. Die sagen, nö. Und ich sage, was denkt der eigentlich? Wenn der Gläubige, jetzt sage ich es mal vorsichtig, da gibt es Gläubige, die letzte Kapitel Bibel und denken, das war halt gut. Das können wir auch machen. Du kriegst jetzt jeden Tag ein Stückchen Brot. Dann gucken wir dich einmal so nach 4 bis 6 Wochen, wie du aussiehst. So sieht ein geistlicher Gläubiger dann innerlich aus. Der ist verhungert. Wisst ihr, wo sind denn die Gläubiger, die das Wort Gottes zu ihrer Lust machen? Die Psalm 1 realisieren, die Tag und Nacht im Wort Gottes leben, die das zu ihrem Ein und Alles machen, die letztendlich für den Herrn leben, die im Gebet kämpfen, wie der Paulus sagt. Titus ist ein Mann, der kämpft im Gebet für uns. Wo ist denn das alles? Willst du schlanke Versammlungen, gründe Gebetsstunde. Das ist ganz einfach. Da hast du nie Platzproblem, da brauchst du keine Stühle. Das ist alles ganz einfach. Steht. Das ist ganz brutal.
Gebetsstunde ist ganz extrem, aber auch Bibelstudium ist nicht mehr. Weißt du, die Gläubigen sind fett innerlich, satt. Die Bibel steht, als Jesus ruhig feist wurde, schlug es aus. Und genauso sind die Gläubigen. Sie sind übersättigt. Dann schlagt sie aus innerlich. Das ist ein Riesenproblem. Offenbarung 12,10, erstes Geheimnis. Ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Gesalbten, denn herabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes, um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist das erste Geheimnis. Das erste Geheimnis, dass man nicht dieser Offenbarung 22,11, dieser falschen Schiene, diesem Unrecht, dieser Unreinigkeit, dieser Bösartigkeit verfällt, ist zuerst einmal diese ganz einfache Bibelstelle. Der Teufel wird uns verklagen, der Teufel reizt uns, der Teufel wird uns bedrängen. Sagt Bibel ganz einfach. Erstes Mittel, das Blut Jesu Christi, dass ein Gläubiger nicht leben kann, ohne dass er mit der Reinigung des Blutes Jesu lebt. Mir ist heute was passiert, ist mir schon, ich glaube, 10 Jahre nicht mehr passiert. Ich habe heute immer einen Anfall von Fleischlichkeit. Das ist wieder mal öffentlich richtig geworden. Habe ich ein paar Dinger losgelassen am Telefon gegenüber einer entscheidenden Führungskraft. Ich habe heute das erste Mal seit Jahren, habe ich an meinem Schreibtisch, habe ich mein Schublad aufgemacht, habe zuerst meine Bibel rausgeholt, musste zuerst 51. Psalm für mich persönlich beten. Ich musste zuerst gravierend Buße tun. Ich werde nicht einmal mehr hinzukommen. Heißt sagen müssen, wie kann das sein? Und es ist einfach so, wir brauchen jeden Tag eine tiefgründige Reinigung durch Jesu Blut. Da darf man nicht lässig sein, wenn der Heilige Geist uns meint, dann gilt's. Das nächste, was er sagt, das Wort ihres Zeugnisses wird uns klar zum Herrn Jesus stellen. Nicht fanatisch, nicht extrem, aber es muss klar sein, wo wir hingehören, links oder rechts. Das nächste, sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis in den Tod. Nicht bloß ihr Leben, sondern auch ihr Seelenleben, da steht Psyche. Das heißt, sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt. Das heißt, sie leben nicht ihr Leben, sondern das Leben Jesu Christi. Das heißt auch, ich sorge nicht für mich, sondern ich sorge für das, was der Wille Gottes ist. Das tue ich. Offenbarung 14,4. Genauso wichtig. Das zweite Geheimnis. Diese sind es, die dem Lamme nachfolgen, wohin es auch geht. Sie sind aus Menschen erkauft worden als Erstlinge vor Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug erfunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Lamm. Sie folgen dem Lamme, wohin es geht. Das heißt, wahre Nachfolge. Ich folge dem Lamm, wohin es geht. Das heißt, ich bin gehorsam. Ich marschiere hinter mir Jesus drei. Wo er mir Fußstapfen vorsetzt, da gehe ich hin. Ich kann nicht treiben, was ich will. Das ist das Problem bei den Gläubigen. Das nächste, wenn man sich das anguckt, er sagt in Vers 4, diese sind jungfräulich rein. Das heißt, das hat wieder mit der Reinigung zu tun. Es hat mit der Gesinnung zu tun. Versteht ihr? Einstellung. Buße heißt bloß Metanoia. Meta ist mit. Also im Genitiv heißt es mit. Und Nos ist Gesinnung. Das heißt, ich gehe einfach Gott mit in der Gesinnung, die er mir vorgibt. Das ist alles. Das heißt, ich tue das, was Gott will. Ich denke, wie Gott will. Wenn Gott sagt, das ist gut, dann ist es gut. Wenn Gott sagt, das ist böse, dann ist es böse. Wenn Gott sagt, das ist so, dann ist es so. Und ich habe keine Meinung, wenn Gott was sagt. Das ist Buße. Ich gehe nochmal zurück zu unserem Text. Er sagt hier, wer Unrecht tut, der tut weiter Unrecht. Das tut die Welt. Das tun die unklaren Gläubiger. Wer unrein ist, der verunreinigt sich weiter. Das tut die Welt, das tun die unklaren Gläubiger. Die Gerechte üben weiter Gerechtigkeit. Das sind die wahren Gläubiger. Das sind die, die Gott wirklich dienen. Der Heilige heilige sich weiter. Das sind die, die diesen Dingen aus dem Weg gehen. Da geht der Herr Jesus hin und sagt ganz einfach, siehe, ich komme bald. Und das bald heißt, das ist dieses Entachai, das ist dieses Tachy steht hier. Das heißt einfach schnell. Er kommt schnell. Jetzt kommen wir zu einem gravierenden Punkt. Ich kann mit dem nicht anfangen, wenn ich denke, nächste Woche ist die Entrückung. Sondern ich muss mit dem sofort beginnen. Ich muss diesen Weg Gottes sofort gehen, weil wenn die Entrückung wird, kommen wie ein Dieb in der Nacht. Es wird ein Fallstrick sein, unbeschreiblich. Matthäus 24, 27. Das wird sowas von schnell gehen, da wird kein Mensch drauf eingestellt sein. Da kannst du nicht mehr denken. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen erscheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Das heißt, wo der geistliche Tod ist, da sammeln sich die Dämonen. Und von dem müssen wir weg. Wir müssen bereit sein, wenn er kommt. Er wird kommen wie ein Blitz, wie ein Dieb in der Nacht. Und da steht in 1. Korinther 15, 52, da steht ja praktisch, ja, das ist die Auferstehung, aber es ist die Entrückung gemeint. Dort heißt es, plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen, die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. In einem Augenblick, das steht im Griechischen in Atomo. Das heißt, im, also Atomos ist auch im Griechischen, wenn ich habe es aufgeschrieben, könnt ihr es nachlesen, ist letztendlich so, dass es kein geteilter Moment ist, also nicht im Bruchteil einer Sekunde, sondern so gleich wie Atomexplosion, unteilbar, blitzartig, es wird kommen wie ein Fallstrick. Jetzt geht er hin und sagt, praktisch nachdem er diese zwei Dinge gegenüberstellt, er sagt, wir müssen das jetzt tun, weil der Herr schnell kommen wird, und er wird, wenn er kommt, wird er etwas tun. Und das ist von letzter Bedeutung, und zwar er sagt, er wird seinen Lohn bringen und wird jedem vergelten, letztendlich nach seinen Werken. Und in 1. Korinther 3, Vers 11, das ist das Preisgericht Jesu Christi, dort sagt er nochmals, was beim Gläubigen passieren wird. Er sagt hier, es wird ein Preisgericht geben, es ist ein Feuergericht, nach der Entrückung. Er sagt, ein anderer Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das sind die Bekehrten, die wahrhaft Wiedergeborenen. Jetzt passiert etwas. Wenn jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart werden wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, durch so wie durchs Feuer hindurch. Und dann sagt er, wisst ihr nicht, dass er Tempel des Heiligen Geistes seht? Und zwar, er sagt ganz einfach, je nachdem, was du auf deine Bekehrung praktisch Folge lässt, was du baust, wirst du im Preisgericht aussehen. Wenn jemand Gold baut, Gold steht für das Wesen Gottes, für die erneuerte Natur. Silber steht fürs Wort Gottes. Kostbare Steine lagen an der Brust Jesu, ist die persönliche Beziehung zum Herrn Jesus. Wenn das da ist, das wird bleiben im Preisgericht. Wenn aber Holz, Heu, Stroh, der Rest ist weg. Holz ist die menschliche Natur. Heu ist Unechtes und Stroh ist Blöff, praktisch, wo ich mich selber blöffe. Wo Unechtes geistlich ist, wird verbrennen, das ist weg. Das wird der Gläubige treffen im Preisgericht. Unabhängig davon, sagt aber Bibel nochmals ganz klar, nicht nur Preisgericht, sondern Römer 6, 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, wenn ich in Sünde lebe, dann werde ich bezahlen. Weil es gibt Stufen. Es gibt Dinge, wo man abfallen kann von Gott, dass man verloren geht. Es gibt aber auch Sünde, wo man nicht verloren geht, wo Gott aber einen Menschen tötet. Also wir, ich sage es mal hart, man spielt manchmal zu sehr mit Gott. Und er sagt, er wird ihm vergelten nach den Werken. Jakobus 2, 17. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er für sich tot. Ein wahrer Gläubiger legt die Spur der Werke. Ist überhaupt keine Frage. Die kann man messen. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Epheser 2, Vers 8 ist der Rettung aus Gnade. Jetzt sagt Paulus, was folgt. Er sagt dann als Folge, denn wir sind sein Werk erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, Gott geht letztendlich hin und hat uns Werke bereits mit der Wiedergeburt gegeben. Ein ganzes Paket, das gehört zu unserer Berufung. Und in dem Moment, wie wir richtig wandeln, wie wir Offenbarung 22, 11 aufleben, wenn wir wirklich es ausleben, was Gott uns gegeben hat, dem Lamme folgen, wohin es geht, im Blut Jesu dauernd gereinigt werden, unser Seelenleben nicht liebet, uns treu zum Herrn Jesus bekennet, wenn wir unseren Weg gehen, dann passiert etwas. Dann werden diese Werke erscheinen, die werden automatisch vor Gott ausgelöst, dann wirst du automatisch diese Werke tun und dann sind sie messbar. Wir werden dem Preisgericht der Herr nicht blöffen können, er wird uns einfach die Werke ganz einfach hinhalten und da wird alles klar sein. Genauso wird es bei den Ungläubigen sein, Offenbarung 20, 13. Er wird den Ungläubigen aufgrund ihrer Werke beweisen, dass sie zu Recht in die Hölle fahren. Ist keine Frage. Und dann geht der Herr Jesus hin und jetzt sagt er eigentlich was Seelsorgerliches. Wenn du das ja siehst, diese ganze Dramatik, diese Ausreifung, was in der Endzeit passiert, dieser Kampf auf Leben und Tod, dann kannst du ja erschrecken. Und jetzt sagt er am Schluss, Vers 13, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, er sagt hier, ich bin das Alpha und das Omega. Das ist der erste und der letzte Buchstabe vom griechischen Alphabet. A und O ist verdeutscht. Das ist aber Alpha und Omega, der erste und der letzte Buchstabe vom griechischen Alphabet. Der Anfang und das Ende, der erste und der letzte. Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort. Jetzt geht der Herr Jesus hin und ich möchte fast sagen, er bläut es uns fast ein. Er trichtet uns richtig nochmal ein. Er schreibt es uns ins Gewissen und sagt, alles ist von ihm, alles ist durch ihn und alles ist zu ihm. Das heißt, im Anfang war das Wort, der ganze Sinn vor jedem geschriebenen Wort, vor jedem Handel Gottes auf diesem Erdboden, war er, Jesus. Also muss auch mein kleines Leben letztendlich sich um ihn drehen. Wenn ich ein Eigentum Gottes bin durch Jesus Christus, dann muss ich dem Lamme folgen, wohin es geht. Dann gehöre ich ihm. Er ist das A und er ist das O. Man sagt doch so schön im Volksmund, das ist das Wichtigste. Was sagt man dann? Das ist das A und das O. Damit meint man, das ist das Wichtigste. Was sagt Jesus? Ich bin das A und das O. Was ist das Wichtigste? Jesus. Das heißt, es muss klar sein, dass für mein kleines Leben der Jesus das Wichtigste ist. Wisst ihr, muss ich dann sagen, ihr müsst Bibel lesen? Muss ich dann sagen, ihr müsst beten? Muss ich dann sagen, ihr müsst treu sein? Muss ich dann sagen, ihr müsst euch heiligen? Muss ich das sagen? Das muss ich nicht sagen, wenn jemand klar vor Gott steht. Wenn es klar ist, wenn er das Wichtigste ist, wenn er das A und das O ist, dann ist das gar kein Thema. Dann kannst du nicht mehr leben. Ich habe bei mir festgestellt, ich kann mit Sünde nicht leben. Wenn ich Sünde dulde bei mir, dann zerfalle ich geistlich innerhalb kurzer Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Du versendest, da kommen meine Fleischlichkeit raus, da kommen meine Nickeligkeit raus, da bin ich leicht beleidigt, da bin ich leicht gereizt, da bin ich leicht böse, da bin ich intrigant, das kommt alles raus. Wenn ich dann geistlich in den Spiegel gucke, kann ich mich selber nicht leiden. Und dann musst du Buße tun. Und kaum habe ich Buße getan, ich verschwinde der Spur. Spurlos, schlagartig ist weg. Das ist das, was wir brauchen. Das muss weg. Erstes A und das O. Und dann sagt er, erst der Anfang und das Ende. Die Bibel sagt, der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und Offenbarung 19, Vers 13 sagt, er ist das Wort Gottes. Und Offenbarung 3, Vers 8 und 10 sagt, wer das Wort Gottes bewahrt. Sag ich mal, darf ich mal ganz hart fragen, wie bewahrst du das Wort Gottes, wenn es nicht liest? Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich leichter tun beim Lesen. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich schwerer tun beim Lesen. Das weiß ich, ist auch Veranlagung. Ich bin kein Maßstab, ich bin Leseratte. Ich habe schon als Kind in der Pause zwischen bis mittags mit Unterricht da ein halber Karl May gelesen. Ich war immer eine Leseratte. Aber unabhängig davon, jeder muss gemäß dem Maß seines Glaubens sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Selbst wenn jemand kein Leseratte ist, kann er sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Es geht. Das heißt, er ist das A und das O. Er nimmt nicht umsonst die Buchstaben, das geschriebene Wort. Logos ist letztendlich der Titel vom Herr Jesus, aber gleichzeitig auch das geschriebene Wort. Ich muss mich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Der sagt, er ist der Anfang und das Ende. Ich beginne den Tag mit ihm und der Tag endet mit ihm. Er ist der Anfang. Sein Wort ist der Anfang und sein Wort ist das Ende. Ich beginne jeden Tag mit dem Wort Gottes und ich schließe der Regel den Tag mit dem Wort Gottes ab. Ich beginne das Wort Gottes mit Beten und ich bete am Schluss mit meiner Frau am Schluss des Tages. Normal. Das ist nichts Besonderes. Das ist das Normalste von Welt. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist Alpha und Omega. Das ist alles normal. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist für mich der Erste, der Wichtigste. Und er ist für mich letzte Instanz. Ihr könnt die Bibelstelle, die Parallelstelle nachlesen. Auch die Kolosserstelle. Es ist alles von ihm, durch ihn und zu ihm. Also sagt die Bibel doch, ich fasse nochmal unsere Stelle zusammen, die wir gelesen haben. Er sagt ganz einfach, die Zeit ist nahe. Es wird gefährlicher. Das Böse reift immer mehr aus, aber Gott will, dass das Geistliche normal läuft und auch ausreift. Letztendlich geht es darum, dem Lamme zu folgen, wohin es geht. Es geht darum, in dieser Spur der Heiligung zu gehen. Ich muss mir bewusst sein, wenn der Herr kommt, geht es alles blitzartig und schnell. Er wird den Lohn mitbringen, dann wird abgerechnet, was mein Leben wirklich wert war. Und die Bibel lehrt ganz klar, er ist der Anfang und das Ende. Er ist das Wichtigste für mich. Er ist das und das, was ich mich drehen soll. Wenn das der Gläubige tut, dann geht er auch durch die Endzeit. Das heißt, was macht der Teufel? Ich will es einfach zusammenfassen. Was macht der Teufel? Er macht genau das, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber er macht genau das, was der Paulus in 2. Korinther sagt. Er bringt uns weg von der Einfalt gegenüber Christus. Er bringt uns durch diese Dinge eigentlich vom Herr Jesus weg. Ich lese offenbar 2. Korinther 11, Vers 3. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung, merkt ihr was, die Einstellung, verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Und zuvor sagt er, ich will euch nämlich als keusche Jungfrau Christus zuführen. Ich will euch in dieser Heiligung leben lassen. Ich möchte, dass ihr mein Jesus dient. Aber der Teufel trickst euch aus. Durch was? Durch die Welt. Es ist die Welt, auch die fromme Welt. Wenn man sich anguckt, wo das steht, er sagt jetzt 14. Da kommen wir dann, so Gott will, das nächste Mal dazu. Er sagt, glückselig, wer anders handelt. Glückselig, wer einen anderen Weg geht. Wohl dem, der den Weg, den geistlichen Weg geht, der hier letztendlich den biblischen Weg geht. Wisst ihr, das Grundproblem für uns in der Endzeit ist, Gott hat sich nicht geändert, sondern es hat sich was geändert. Der Mensch ändert sich, weil die Endzeit immer schlimmer wird. Die Gemeinde ändert sich, weil sie dauernd abfallen. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Der Zeitgeist, alles ändert sich. Bloß Gott hat sich nicht geändert. Die Gemeinde hat sich nicht geändert. Der Weg der Gemeinde hat sich nicht geändert. Heiligung ändert sich nicht. Bibellese ändert sich nicht. Bete ändert sich nicht. Buße tun ändert sich nicht. Absondere ändert sich nicht. Bei Gott ist alles gleich. In alle Ewigkeit ist der große Unterschied. Wenn ich das begreife, dann weiß ich stehe vor Gott und was der Rest macht, interessiert mich nicht mehr. Ist mir auch völlig wurscht, wenn ich sage, du bist immer extremer, sage, interessiert mich nicht. Ich kenne Brüder, die sagen, du bist seit 20 Jahren nicht fremder, sage Amen. Hoffentlich ist so. Gleich, normal, gleich. Wenn alle Welt sagt, jetzt machen wir modern, dann machen wir halt noch lange nicht modern. So ein klarer Weg, so wie es immer war. Wisst ihr, ich sage bloß, das ist zwar ein dummes Sprichwort von der Welt, aber so wie die alten Zungen, so zwitschern auch die Jungen. Wenn das die Gemeinde macht, ist gar nicht ganz falsch. Wisst ihr, das Erbe der Väter. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns so klar vor Augen führst, dass du der Erste und der Letzte bist. Dass du das Alpha und das Omega bist, das A und das O, das Wichtigste. Der Anfang und das Ende, und was du willst, dass wir nicht den Weg dieser Welt gehen, sondern den Weg dir, dem Lamme nach. Du siehst, wie die Welt lockt, wie die Welt immer raffinierter wird, wie der Teufel versucht, auch die Gemeinde zu Fall zu bringen. Du siehst, wie es jedem von uns nahe geht, wie es auch mir manchmal sehr nahe geht. Ich möchte einfach bitten, dass du uns Gnade gibst, tief gereinigt in dein Blut, wirklich mit echter Verleugnung unseres Seelenlebens und voll im Bewusstsein und im Bekenntnis, dass wir dir gehören, durch diese Endzeit zu gehen, dass du wirklich der Erste und der Letzte bist, dass du unser Anfang, unser Ende bist, dass wir uns um dich drehen, dass du in unser Herzen geheiligt bist, dass du in unser Herzen der König bist, der Herrin, der König. Ich möchte dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst. Gib uns einfach Gnade, gib uns geöffnete Augen durch den Heiligen Geist, auch diese Welt zu durchschauen, diese Endzeit zu durchschauen, auf dass wir in der richtigen Gesinnung dir folgen, wohin du gehst. Dafür danke ich dir. Amen.